Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Wir begrüßen euch zur Ausgabe 23 des Podcasts von Automotive Insights. Hallo, ich bin zurück. Daniel hat letzte Woche alleine referiert und über die Woche berichtet. Ich war ein wenig im Urlaub, der war ein wenig durchwachsen, möchte ich meinen, weil kränklich. Nichtsdestotrotz, ja, es gibt vieles, über das es zu berichten gilt, auch in dieser Woche. Vieles ist im Aftermarket in Bewegung und wir beginnen gleich einmal mit dem Verweis auf unsere Printausgabe. Die Aprilausgabe müsste nächste Woche bei unseren Abonnenten in der Auflage von 17.000 in den Briefkästen liegen. Und die thematischen Schwerpunkte dieser Ausgabe sind auch die thematischen Schwerpunkte dieses Podcasts. Also vieles ist in Bewegung im Aftermarket. Mercedes sucht nach Abnehmern für die konzerneigenen Autohäuser. Weiterhin noch nichts zu vermelden. Der Anteil vermarkteter Ganzjahresreifen steigt auf konstant über 30% und auch beim Thema Ausbildung kommt mächtig Schwung in die Branche. Das Geschäft mit Kfz und Reifenservices ist zukunftssicher. Das belegen auch die jüngst vom ZTK und auch dem BfV vorgelegten Marktzahlen. Und die zeigen, dass sich die meisten Branchenakteure auch in diesen herausfordernden Zeiten ganz gut behaupten. Nichtsdestotrotz, auf Seite der Automobilzulieferer ist eine erhöhte Alarmbereitschaft. Das sieht man an zahlreichen Appellen an die Politik und auch an Positionspapieren. Und ja, dem können wir uns insofern auch anschließen, weil es natürlich um den Produktionsstandort Deutschland geht. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen dort umgesetzt wird und wie die Bekenntnisse der Politik zum Produktionsstandort Deutschland dann ausfallen werden. Ein Schwerpunktthema der Aprilausgabe, unserer Printausgabe, ist das Thema Fachkräftemangel, aber da mit Fokus eher auf das Positive. Wie gestaltet man Ausbildung? Wie führt man gutes Recruiting durch? Und wir haben für die Ausgabe, das könnt ihr auch auf unserer Website unter auto.news lesen, ein Interview mit Alexander Stiebling geführt vom Herner Traditionsbetrieb Reifen Stiebling. Und der sagt, Familienunternehmen haben einen unschätzbaren Wettbewerbsvorteil, weil, da bezieht er sich auf sich selbst, wir denken und handeln langfristig, nicht selten generationsübergreifend. Und gerade in der Adressierung junger Arbeitskräfte betont er die Bedeutung eines Klimas der Wertschätzung, des Vertrauens und der Sicherheit. Und das sei der Schlüssel zur jungen Generation. Schaut man auf die Zahlen, die Marktzahlen, die kommuniziert wurden, beispielsweise vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk. Da gibt es einen Betriebsvergleich 2023, die Zahlen diesbezüglich wurden vorgelegt und darin heißt es, dass die Reifenfachhandelsbetriebe mehr Umsatz erzielen, allerdings bei rückläufigen Stückzahlen. Das Geschäft mit klassischen Kfz-Services rückt immer mehr in den Fokus. Da sind zweistellige Wachstumsraten tatsächlich verzeichnet. Der Anstieg wird von den Betrieben für das Geschäftsjahr im Schnitt auf knapp 16% taxiert, also für das Geschäftsjahr 2023. Und auch interessant ist das Thema Ganzjahresreifen. Und das wird, und das beleuchten wir auch in unserer Aprilausgabe exklusiv, das wird mehr und mehr zur präferierten Bereifungsoption im Handel. Und wir durften als Content-Lieferant der Alzura AG, die Betreiber auch von Tire 24 ist, interne Zahlen zu den Verkaufsanteilen der einzelnen Reifensegmente einsehen. Und die Verkaufskurve für Ganzjahresbereifung ist in den letzten 4 Jahren eklatant angestiegen. Die Daten von Alzura Tire 24 definieren für 2023 bei Ganzjahresreifen im Anteil einen neuen Spitzenwert von 32,3%. Lest da gerne auf unserer Website den zugehörigen Artikel und in unserer Printausgabe, in der wir dann auch noch ausführlich auf die Felder Recycling und Runderneuerung blicken. Und zwar haben wir da auch ausgiebig mit Christina Gut, da gibt es auch einen Podcast bei uns in unserer Reihe, die ist Netzwerkkoordinatorin der Initiativen ZARE und AZUR, das sind nationale Interessensgemeinschaften. Und sie sagt uns oder erklärt uns, wie interdisziplinäres Teamwork gefördert und Interessen zielgerichtet formuliert werden können. Es fand jetzt diese Woche, das war am gestrigen Tag, eine Partnertage der Allianz Zukunft Reifen in Krefeld statt. Da hätte ich sehr gern teilgenommen, war allerdings noch so angeschlagen, dass das gestern nicht möglich war. In dem Zuge oder im Vorfeld dieser Veranstaltung hat sie uns gesagt, dass es einfach Sinn macht, darüber nachzudenken, wie man Reifen sinnvoll weiter nutzen kann, nicht nur aus Verantwortlichkeit, auch aus vielen anderen wirtschaftlichen Erwägungen heraus, da es ein First-Use-Produkt ist und nur etwa 15%, nämlich nur das Profil, verbraucht werden. Das hat man auch in der Partnertagung dort thematisiert. Die Initiative Zare und Azur, die veranstalten regelmäßig substanzielle Netzwerktreffen, wie eben das gestern in Krefeld. Und da waren Vertreterinnen und Vertreter aus Reifenindustrie, aus dem Handel, aus Recycling, Runderneuerung, von Verbänden und auch wissenschaftliche Expertise von Universitäten zugegen. Auch in der Branche aktive Chemieunternehmen, und man hat sich da ausgetauscht, wenn man sich das Programm anschaut. Die Zukunft des zirkulären Wertschöpfens, die stoffliche Verwertung von Reifen, das chemische Recycling, kryogenes Feinmalen von Elastomeren und dann auch Schwerpunkt das zweite Leben in der Runderneuerung. Das war substanziell. Wir berichten darüber auch gerade, weil man, das sagt Christina Gut und das sagen auch einige andere, die Reifenbranche durchaus als Vorbildbranche für das Recycling nennen kann. Und das ist in dem Podcast auch ganz interessant. An einem gewissen Punkt hakt sie da ein und fragt mich, wie ich denn einschätze, wie viel Materialien aktuell branchenübergreifend überhaupt recycelt werden. Und ob es mehr im 2022, 2023 war als 2020. Ich hatte überhaupt keinen Schimmer. Sie klärte mich auf. 7% waren das. Und vor 2 Jahren, 2020, sollen es dann noch 9% gewesen sein. Und dann schlägt sie den Vergleich zur Reifenbranche und sagt, ja, dass das der Recyclinganteil dort, die Quote, dann zwischen 50% und 60% ihrer Meinung nach liegt. Durchaus also eine Vorbildbranche. Soweit von mir. Der Vorblick auf die Printausgabe, aber auch das, was in dieser Woche sonst so passiert ist. Und Daniel wird euch jetzt auch nochmal einen ausgiebigen Teil offerieren.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Nachdem ich letzte Woche ja einen sehr großen Redeanteil hatte, weil ich ganz alleine da war, machen wir es ja jetzt heute wieder zusammen. Und ich möchte jetzt eigentlich so kurz dann eigentlich nur auf einen Themenschwerpunkt eingehen, auf noch eine neue Studie zum Thema E-Mobilität in der Werkstatt, eine Untersuchung von der U-Scale GmbH, die ihre inzwischen dritte EV-After-Sales-Studie vorgelegt hat. Dafür wurden um die 2000 E-Auto-Fahrerinnen und Fahrer befragt zu ihren Erfahrungen, wie oft sie mit dem Auto in die Werkstatt müssen, welche Gründe das dann sind, warum ein Werkstattaufenthalt nötig ist. Dann haben sie noch ungefähr 400 Fahrerinnen und Fahrer von Verbrennern gefragt, haben das so ein bisschen gegenübergestellt. Und ja, haben in Teilen Tendenzen sich ergeben, die wir auch schon in anderen Beiträgen beleuchtet haben, beziehungsweise die auch bei anderen Studien schon rauskamen. Hier hat sich jetzt eben bei der U-Scale GmbH gezeigt, dass E-Autos auch nach wie vor noch einen durchaus großen Bedarf haben eben für Werkstattbesuche, dass es da aber sich dann, was die Gründe angeht, ein bisschen anders darstellt als bei den Verbrennern, nämlich dass es häufig um Software-Updates geht, um technische Probleme und Defekte oder unter Umständen auch sogar einfach um Fahrzeugrückrufe, die dann eben die E-Autos in die Werkstatt zurückbringen. Ein Unterschied zeigt sich jetzt hier bei der vorliegenden Studie, was den Bedarf an Panneneinsätzen angeht, dass Automobilclubs wie der ADAC oder so für E-Autos vergleichsweise selten unterwegs sind, aber eben bei Verbrennern öfter mal noch gerufen werden, weil die eben mit einer Panne liegen geblieben sind. Was das Thema E-Mobilität in der Werkstatt angeht, ist also hier ganz offensichtlich, es ist ein Thema, auch wenn man davon ausgeht, dass E-Autos wartungsärmer sind, dass es weniger Verschleißteile gibt. Das ist auch was, auf was die Studienautoren schon eingehen, dass es tatsächlich im Moment so ist, dass die E-Autos eben schon durchaus einen geringeren Inspektions- und Wartungsbedarf haben, seltener für Saisonchecks in der Werkstatt sind. Und auch wenn die jetzt eben aus den genannten Gründen durchaus öfter mal noch in die Werkstatt kommen, gehen die Studienautoren davon aus, mit steigender Qualität der E-Autos wird die Anzahl der Besuche von E-Autos in der Werkstatt sinken. Ganz interessant ist dabei noch, dass die Studie auch so ein bisschen aufschlüsselt, wie sich das denn im Blick auf die unterschiedlichen Marken darstellt, dass man jetzt in dem Fall sieht, dass hier beispielsweise die Fahrzeuge von BMW, Nissan oder Mercedes, also deren E-Auto-Angebot ganz gut funktioniert, die müssen vergleichsweise selten in die Werkstatt und Nachholbedarf, wenn man das so sagen kann, identifiziert die Studie bei Skoda, Audi oder Opel eben jetzt begrenzt auf diese Zielgruppe, die sie hier in dieser Studie befragt haben. Und dass es einen Unterschied zwischen den E-Autos und Verbrennern in der Werkstatt gibt, zeigt sich ja auch daran, wenn man überlegt, was für Schulungen notwendig sind, die HV-Zertifizierung, die man braucht, dass man eigene Arbeitsplätze ausweisen muss. Im Blick auf diese After-Sales-Studie jetzt von der U-Scale GmbH ist vielleicht noch ganz interessant, dass man auch sieht, dass es einen gewissen Unterschied zwischen dem Klientel gibt, zwischen der Kundschaft, die man da bei sich in der Werkstatt hat, dass nämlich die Fahrerinnen und Fahrer von E-Autos durchaus digital affiner einfach sind und die Studienautoren da auch ganz klar sagen, die haben eine viel größere Bereitschaft, digitale Services zu nutzen, die fragen aktiv danach, die nutzen auch viel öfter Fahrzeug-Apps, setzen beispielsweise bei ihren Software-Updates, fänden sie es ganz cool, wenn man das einfach over the air machen kann, wie man das vielleicht von Smartphones ja auch gewohnt ist. Und das unterscheidet sich wohl den Studienautoren zufolge kolossal von der Art und Weise, wie Fahrerinnen und Fahrer von Verbrennern auch mit ihrer Werkstatt in Kontakt treten, weil sich da eben auch ganz klar zeigen würde, die E-Autofahrer präferieren eine digitale Ansprache beziehungsweise hätten gerne einen digitalen Weg, um ihre Werkstatt zu kontaktieren. Das muss gar nicht unbedingt Telefon oder dergleichen sein, sondern das kann auch eben über bekannte digitale Kanäle gehen. Und da sehen dann entsprechend die Studienautoren durchaus eine Chance für Werkstätten, auch einen gewissen Nachholbedarf, wenn man das so sehen möchte, aber grundsätzlich eben durchaus Potenzial. Und das ist auf jeden Fall ganz interessant. Da wird es auch mit Sicherheit noch die ein oder andere Studie in diese Richtung geben. Und mit Sicherheit ist auch das ein Thema von vielen, was uns hier natürlich bei Automotive Insights weiter begleiten wird. Auch wenn man jetzt vielleicht nochmal die Brücke schlägt zu den Zahlen, die Kai vorhin genannt hat, dass ja beispielsweise auch beim BRV-Betriebsvergleich rauskam, dass der Autoservice-Anteil in den klassischen Reifenbetrieben weiter zunimmt. Dann ist E-Mobilität da ja auf jeden Fall auch ein zentraler Baustein, den man immer in irgendeiner Form mitdenken muss.
Sauber, Daniel. Hast du meine Wahrnehmung für gewisse Bereiche mal wieder sehr geschärft. Ja, von meiner Seite war es das. Ich bin heute etwas kurzatmig hier gewesen, immer noch erkältet. Bei dir ist auch nichts mehr sonst zu berichten, Daniel, denke ich.
Nö, ich wünsche dann auch hier nochmal im Beisein von unseren Zuhörern und Zuhörern gute Besserung. Hoffe, dass es nächste Woche besser ist.
Ja, vielen Dank.
Und würde sagen, wir hören, sehen uns an dieser Stelle nächste Woche wieder.
Ja, folgt uns auf den Social-Media-Kanälen, auf YouTube, LinkedIn, Instagram. Ihr wisst schon, auf unserer Seite findet ihr sämtliche Icons dazu. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Ciao.
Ciao.